Du hörst Folge 11 vom Redefreude-Podcast. Herzlich willkommen beim Redefreude-Podcast, dem Podcast für alle, die sich mehr Bühnenpower wünschen und gelassen und souverän ihre Botschaften präsentieren wollen. Schön, dass du heute dabei bist. Hör rein und hol dir Inspiration und praktische Tipps für deinen nächsten Auftritt. Und wer bin ich? Ich bin Barbara Bosch, Speaker-Coach, Pitch- und Präsentationstrainerin. Ich helfe Menschen dabei, gerne entspannt und überzeugend zu präsentieren. Redefreude ist der Podcast für Speakerinnen, von denen wir unbedingt mehr brauchen. Trau auch du dich, mit deiner Botschaft sichtbar und unvergesslich zu werden. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Und heute haben wir wieder ein super spannendes und, wie ich finde, auch sehr emotionales Thema. Und ich habe eine ganz, ganz, ganz tolle Expertin heute mit an Bord, die ich dir auch gleich vorstellen werde. Aber erstmal, worum geht's heute eigentlich? Du kennst es vielleicht auch. Du stehst auf der Bühne, hast deine Präsentation mit Bravour auf die Bühne gebracht und dann kommen sie, diese Fragen aus dem Publikum, auf die du dich nicht wirklich vorbereiten kannst, ja? Und ich habe immer wieder Leute bei mir im Coaching, die auch wirklich Sorge haben, was ist, wenn da eine Frage kommt, die ich nicht beantworten kann? Wie reagiere ich drauf? Was, wenn auch mal so ein bisschen so eine spitzfindige Sache kommt, ja? Wie schaffe ich es da auch, schlagfertig zu sein? Und dann gibt es auch so Situationen, in denen wir sind, wie zum Beispiel Pressetermine, ne, wo es auch immer darum geht, eine gute Figur zu machen. Und wie schaffen wir es auch da, wirklich schlagfertig zu sein und gut auf das, was kommt, reagieren zu können? Und dann kennen das vielleicht auch sicherlich viele von euch. Es gibt Situationen, in denen wir umgeben sind, vor allen Dingen als Frauen, von ganz vielen Männern. Und dann gibt es die Situation, dass wir in einem Meeting sind und jemand uns ins Wort fällt und den Satz für uns beendet oder uns die Welt erklärt, ne? Oder so andere Macht, eine gewisse Machtgestik mit rein. Also Situationen, wo wir uns irgendwie überfahren fühlen. Wie gehen wir damit um? Also alles Situationen, wo wir sprachlos sind und wo wir vielleicht später das Gefühl haben, oh, im Nachgang fällt mir was Gutes ein. Aber dann ist es schon ein bisschen spät. Darüber wollen wir heute sprechen. Und ich habe mir eine grandiose Expertin, die absolut, da Vorreiterin ist und bei der ich immer so das Gefühl habe, wenn wir das von einer lernen können, dann auf jeden Fall von ihr. Heute bei mir im Redefreude-Podcast ist Dr. Friederike Hohnstein. Und Friederike ist promovierte Psychologin mit dem Schwerpunkt auf Arbeits- und Organisationspsychologie. Super spannend. Und sie war zuletzt bei Mazar und hat dort den Fachbereich People and Organizational Development geleitet und ist jetzt frisch in der Rolle als Global Human Resources Director bei der Barnes Group. Und einige von euch, du, die jetzt gerade hier zuhört, kennst sie vielleicht auch schon, denn Friederike war auch als Expertin beim Redefreude Summit hier in diesem Sommer im Juni mit dabei gewesen als Expertin und hat schon Hacks aus ihrer Laufbahn, aus ihrer spannenden Laufbahn mit uns geteilt. Liebe Friederike, super schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und für das nette Intro. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich auch, wieder hier zu sein, zu diesem Thema zu sprechen. Hat mir schon sehr viel Spaß gemacht auf dem Redefreude Summit.
Ja, das war so toll und es hat so viel Spaß gemacht und ich lerne auch immer wieder was. Von daher freue ich mich auf unseren Podcast heute zusammen. Liebe Friederike, du bist eine Frau, die ihre Meinung sagt und zwar auch, wenn sie mal unpopulär ist. Woher nimmst du denn den Mut und auch diese Entschlossenheit?
Ja, also die Frage ist halt immer, was bedeutet unpopulär, würde ich erst mal sagen. Unpopulär ist natürlich meistens etwas, wenn man in einem Meeting sitzt und dann ist es genau die einzige Meinung, die konträr ist zu denen der anderen. Mhm. Ich habe ganz früh ja schon angefangen zu führen. Also ich wurde sehr früh, Mitte 20, Führungskraft und habe da auch hohe budgetäre Verantwortung gehabt und habe mich am Anfang gar nicht getraut, was zu sagen. Also ich war in Meetings, kann man sich klassisch vorstellen, ich die einzige Frau, auch noch sehr jung. sehr High-Level-Stakeholder-People mit am Tisch, die da teilweise Sachen gesagt haben, mit denen ich überhaupt nicht aligned war, wo ich dachte so, huch, das ist ja dann in meinem Budget und das passt ja gar nicht. Aber ich habe mich gar nicht getraut, das zu adressieren. Also ich dachte, das muss ich nachher unter vier Augen klären. Ich will hier niemanden bloßstellen und so weiter und so fort. Und dann gab es einige Situationen, da war das sehr extrem. Das war auch in einem politischen Gremium tatsächlich, dass da mir ein bisschen vorgesetztere Person wirklich ein bisschen Quatsch erzählt hat und ich habe nichts gesagt und dachte so, oh, ich korrigiere das dann im Nachgang und bin dann im Nachgang auch zu der hin, also das ist eine Koryphäe auf ihrem Feld gewesen und meinte, hier, Herr XY, das können wir so gar nicht abdecken, das läuft so überhaupt nicht und das haben wir auch gar nicht im Budget und dann hat er mich angeguckt und meinte so, warum haben Sie denn eben nichts gesagt und ich meinte nur so, ich dachte, ich kläre das einfach danach, dann ist es vielleicht einfacher und er hat mich angeguckt und meinte so, Frau Dr. Hohnstein, Sie sind hier die wichtigste Ressource. Wenn Sie das nicht nutzen und uns nicht als Ressource unterstützen und sich nicht trauen, das vor allem zu sagen, egal ob ein Staatssekretär, egal ob eine Senatorin, egal wer da drin ist, dann verlieren wir einfach wichtige Zeit und ist vielleicht manchmal nicht so einfach, den Mund aufzumachen in solchen Situationen. Ich weiß das von früher auch noch, das fand ich sehr nett, dass er das so offen gesagt hat, aber bitte einfach aussprechen.
Wow.
Und das war ein sehr, sehr wertvoller Rat. Also kann man sich vorstellen, ich weiß noch, er war 40 Jahre älter als ich. Und wirklich, wir haben ihn in unserem Feld den Papst genannt. Also wirklich ein sehr, sehr einflussreicher Mensch. Sehr, sehr wertvoll. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Und wenn ich jetzt in Meetings bin, seither, denke ich immer daran und denke, ich bin hier eine Ressource und ich muss etwas ansprechen, wenn ich wirklich in der Innersten fühle, das ist nicht das Richtige, dann mache ich das ja auch nicht auf eine unangenehme Art und Weise, sondern ich möchte nur noch einmal einen anderen Punkt adressieren und darauf aufmerksam machen, dass XY vielleicht auch noch anders gedacht werden kann. Aha. Das war ein sehr wertvolles Learning in den sehr, sehr frühen Anfängen meiner Führungslaufbahn. Und das hat mich natürlich empowered, weil ich danach natürlich an sehr vielen unterschiedlichen Stellen immer wieder auch dann solche Situationen hatte, wo ich dann mutig war. Und die Reaktionen, die bestärken dann ja einen auch. Also dann merkt man, ah, es ist gut, dass man den Mund aufgemacht hat und sich getraut hat. Und heute würde mir das nie wieder passieren, dass ich, wie damals, also es ist wie so ein anderer Mensch, wenn man so zurückdenkt, das würde mir nicht nochmal passieren. Aber das lernt man. Also es ist ein Learning über die Zeit, würde ich sagen. Und das verfestigt sich dann auch in dem Selbstbewusstsein, wenn man am Tisch sitzt, dass man auch einfach mal eine gegenteilige Meinung adressiert. Und das ist, glaube ich, mir noch nie wirklich passiert, dass das richtig nach hinten losgegangen ist oder so. Also
So eine Sorge, die ich auch so bei mir im Coaching mal wieder höre, ist so dieses von Männern und Frauen, ich glaube mehr von Frauen, die Sorge, dass dann die Beziehungsebene gestört wird. Ne? Also dass, wenn man dann was sagt, man hat irgendwie da eine Harmonie und dann, ja, was du auch gesagt hast, ne, dass man irgendwie jemanden nicht bloßstellen möchte. Ist das bei dir gar nicht mehr so, dass du da diese Sorge hast?
Ich glaube, man muss immer abwägen, bin ich jetzt auf einer persönlichen Ebene unterwegs oder bin ich auf einer Sachebene unterwegs? Und eine Sachebene ist ja immer losgekoppelt von einer Emotion, weil ich von meinen Mitarbeitern, von den Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, immer erwarte, dass wir einfach alle daran interessiert sind, die Sache nach vorne zu bringen. Aha. Und eine sachliche Kritik muss nicht fies ausgedrückt sein, muss auch nicht mit einem Unterton ausgedrückt sein, sondern muss einfach offen und klar angesprochen werden und eine klare Kommunikation hilft da einfach, um eine Beziehung nicht leiden zu lassen. Wenn es eine persönliche Kritik ist, da gibt es ja unzählige Beispiele. Nehmen wir mal ein Beispiel, das habe ich neulich mitbekommen, da hat jemand gesagt zu jemandem, ja, du bist ja letztes Mal zu spät gekommen, du hast ja alles verpasst, was wir die ersten 15 Minuten gesprochen haben. Mhm. So, ne, das ist ja so ein bisschen bloßstellend, aber gar nicht so böse gemeint. Und so etwas würde ich nie in einer großen Gruppe machen. Sowas kann man ja dann unter vier Augen bilateral klären und miteinander sprechen. Aber da man ja immer im Kopf haben muss, dass man an der Sache interessiert ist und eine hohe Sachorientierung mit in solche Gespräche auch immer wieder einfließen lassen muss, mache ich mir gar keine Gedanken, dass die Beziehung zu meinen Kollegen oder aber auch zu anderen darunter leiden kann, weil man ja immer auch hier daran denken muss, der Ton macht die Musik. Und so ist das natürlich auch in solchen Situationen.
Also das heißt, ich finde das super, dass du diesen Fokus auch auf die Sache legst und ich glaube, das, was ich jetzt auch so verstehe, ist die Art und Weise, wie man es auch sagt, ne? Und diese sachliche Orientierung dann auch so in der Stimme zu haben.
Oft wenn ich noch eine Sache ergänzen darf dazu, weil ja viele immer denken, Kritik ist was Negatives. Also ich finde, Kritik ist total wichtig, konstruktiv natürlich, um ja wirklich was nach vorne zu bringen. Und mein Interesse ist immer so, die Dinge, die ich antreibe, die ich bewegen darf, bestmöglich zu bewegen. Und ich habe von mir selber gar nicht den Anspruch, dass ich die Sachen hundertprozentig alle kann. Sondern ich brauche Leute, die mir konstruktiv Feedback geben, die mir nochmal einen kritischen Hinweis geben, damit ich Sachen wirklich ideal nach vorne bringen kann. Und das ist ein Mindset. Und dieses Mindset kann man auch vermitteln. Und deswegen finde ich es wichtig, Kritik nicht immer negativ zu konnotieren, sondern zu wissen, Kritik ist was Positives. Und ich freue mich immer über Kritik.
Ich finde das so toll, dass du das sagst. Ich habe jetzt letztens erst wieder einen Post auf LinkedIn gesehen, von einer ehemaligen Kundin von mir. Und das ist die Nina Pütz, die ist jetzt die CEO von RatePay. Und da ging es auch darum, dass sie gesagt hat, sie hat einen totalen Happy Moment, wenn sie ein Meeting hat und danach ein Mitarbeiter auf sie zukommt und sagt, du hast da vorhin was gesagt, Nina, ich sehe das ganz anders. Hast du Zeit für einen Kaffee, dass wir es besprechen können? Weil sie das so wertvoll findet, auch andere Blickwinkel zu sehen. Ne? Also das finde ich, das hat mich jetzt gerade daran erinnert, was du gesagt hast. Finde ich super. Manchmal gibt es ja Situationen, man ist im Meeting und man bekommt so einen Spruch an den Kopf geknallt. Ne? Also auch vielleicht sowas wie, keine Ahnung, da haben sie heute Morgen gern zu Hause gelassen oder sowas. Ne? Also wirklich so Sachen, wo man das nicht mehr erklären kann mit, das war jetzt auf der Sachebene gemeint. Momente, in denen man sprachlos ist, in denen man gerne kontern würde, so dieses Thema Schlagfertigkeit. Hast du so einen Moment schon mal erlebt? Ist dir sowas schon mal passiert?
Ja, natürlich. Ich würde jetzt am liebsten sagen, nee, noch nie, aber natürlich unzählige Male. Gerade als junge Führungskraft, gerade auch in neuen Umfeldern, in einem sehr männerdominierten Kontext, passiert das leider des Öfteren immer noch. Und das ist ziemlich schwierig für mich am Anfang gewesen, damit umzugehen. Mittlerweile sehe ich das alles deutlich entspannter und weiß damit auch besser, das besser zu handeln tatsächlich. Aber klar, also ich hatte diese Momente, wo einer etwas gesagt hat und danach sitzt man da und blinzelt nur ganz viel, wenn man denkt, nicht wein, weil man nicht diese Schwäche zeigen möchte. Und ich glaube, diese Momente hat jeder. Ich glaube auch Männer.
Hast du eine Situation, die du teilen würdest?
Ja, konkret fällt mir jetzt einfach ein, so eine sehr, 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 sehr persönliche Kritik von meinem Vorgesetzten, sehr aus der Luft gegriffen und wo es wirklich ein Powerplay war, aber das kann man in dieser Situation nicht erkennen. Also wenn man in einer Situation ist, wo man in einem bilateralen Gespräch ist und jemand möchte einfach einen wirklich gezielt fertig machen, dann nimmt man das einfach als gegeben an und versteht nicht den politischen Kontext dahinter, dass das eigentlich eine andere Bedeutung hat, sondern man nimmt es einfach alles für bare Münze, was da gesagt wird. Und da wurde ich schon sehr, sehr persönlich angegriffen. Es hat mich auch sehr gewurmt. Also das war wirklich sehr, sehr schwierig. Da wusste ich auch nichts zu sagen. Also ich möchte gar nicht sagen, was er gesagt hat. Das war sehr unter der Gürtellinie, sehr unter der Gürtellinie. Aber das war eine sehr schwierige Situation und ich weiß, wenn ich heute zurückdenke, das würde mir nicht mehr passieren. Ich würde da aus der Situation sofort rausgehen, denn man muss negative Situationen auch in einem Arbeitskontext, man muss sich sowas nicht sagen lassen, man muss es einfach nicht. Man muss nicht stark sein, da sitzen bleiben und weitermachen und weiterkämpfen. Wenn man so eine rote Grenze überschritten sieht bei sich selbst, dann hat das seinen Grund und dann sollte man da auch rausgehen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel hier auf solche Bühnen oder auf deinen Podcast und so komme, weil ich das wichtig finde, weil viele sehen immer nur den Schein und sehen aber nicht, dass jeder eigentlich nur ein Mensch ist. Und klar, ich habe eine sehr gute Karriere, würde ich sagen. Ich habe jetzt auch eine globale Position, bin sehr vielen unterschiedlichen Nationen vorgestellt. Aber das trotzdem hatte ich ja meinen Weg dahin und trotzdem ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und trotzdem hat man die Situation, wo man wirklich kurz daran zweifelt, schaffe ich das, bin ich stark genug dafür? Das hat jeder und das hat nicht nur eine Frau, das hat auch ein Mann auf dem Weg und wir müssen es nur anders adressieren und uns gegenseitig, vor allem als Frauen, das ist mein großes Anliegen, da zu stärken und zu sagen, ja, es gibt die Situation und wenn du es hast, dann bitte sprich darüber und friss es nicht in dich rein, damit du im nächsten Mal damit ein bisschen gelassener umgehen kannst. Also ja, hatte ich. Ist schon länger her zum Glück, jetzt schon seit längerem nicht mehr, würde das nicht mehr passieren. Gehört auch dazu, in so eine Rolle reinzuwachsen, denke ich.
Ja, und ich finde, das zeigt auch so die Menschlichkeit, ne? Also es ist immer dieses, wir sind auch im Business Menschen, die auch verletzbar sind, ne? Und ich finde das wichtig, so mit dieser roten Linie, das finde ich ein gutes Bild, wenn die jemand überschreitet, dass man auch einfach sagt, hier, an der Stelle machen wir jetzt mal eine Pause und dann gucken wir mal, ob wir auf einer anderen Stelle nochmal auf einer Sachebene zueinander finden können. Ne?
Ja.
Oder auch überhaupt sich erstmal sammeln. Ne? Also ein Tipp, den ich immer gebe, ist, in solchen Situationen, wir brauchen eine Distanz. Wir brauchen eine Distanz, um drauf gucken zu können, hey, was ist denn da jetzt passiert? Was will ich nicht? Und entweder schafft man das in dem Moment, also ich spreche manchmal davon, es gibt dann so dieses Kommunikations-Aikido, wo man so im Kopf sich duckt und zur Seite geht und diesen Angriff erstmal an sich vorbeiziehen lässt und dann erstmal mit dieser Kraft vom Gegner sozusagen was macht. Das kann man mit Training, mit Mentaltraining kann man das schaffen, manchmal schafft man es aber nicht. Und ich finde es ganz wichtig, dass was du gesagt hast, auch eine Grenze zu setzen. Und manchmal muss man wirklich auch aus der Situation rausgehen. Ne? Ich weiß, dass du heute super schlagfertig bist und auch in Situationen, wenn da mal ein Spruch rüberkommt, auch mal was zurück sagst. Wie hast du das geschafft? Hast du Schlagfertigkeitskurse gemacht? Bist du einfach selbstbewusster geworden? Hast Erfahrung gesammelt? Wie bist du zu der Frau heute, wie du deine Grenzen hast, wann du was sagst, wie du was sagst, wie bist du da hingekommen?
Ja, ich finde das ein super Kompliment. Und ich weiß, wir haben ja schon auch beim Redefreude Summit darüber gesprochen, dass ich schlagfertig bin. Und damals habe ich, als du mich angefragt hast, habe ich erstmal alle möglichen Leute angerufen, mit denen ich beruflich viel zu tun hatte, aber die mich auch privat einfach sehr gut kennen. Und habe gesagt, sag mal, findet ihr mich schlagfertig? Und die so, doch, du bist total schlagfertig. Und weil man sich selber ja nicht so sieht. Mhm. Und dann habe ich natürlich überlegt, warum A, sehe ich mich nicht so? Und B, wie kann ich denn so geworden sein, dass andere mich so sehen? Und ich glaube, das Wichtigste ist immer, ich bin halt nicht auf den Mund gefallen. Also tatsächlich sage ich eigentlich immer sehr offen und direkt, schon immer, was ich im Kopf habe. Mhm. Musste ich jetzt natürlich auch lernen, mit der Zeit das ein bisschen politischer zu handhaben. Das ist ein großes Learning gewesen. Mhm. Ein großes Problem oder eine große Chance ist auch, ich bin sehr ironisch. Also ich habe eine große Ironie. Ich finde, wir müssten alle viel mehr lachen und ohne Humor läuft einfach nichts. Und ich glaube, wenn man sehr ironisch ist, das bin ich einfach schon immer, dann ist man automatisch auch so, immer mit einem schnelleren Spruch dabei. Mhm. Und
du hast so ein tolles Beispiel gebracht beim Redefreude-Summit. Ich habe mich gefragt, ob du es nochmal reinbringen kannst.
Mit dem Alter?
Ja.
Ich hatte das damals schon erzählt, ich erzähle das gerne nochmal, weil es auch witzigerweise jetzt mit meiner neuen Funktion auch wieder deutlicher, öfter begegnet, weil die Leute mich ja noch nicht kennen. Die haben sich noch nicht an mein Gesicht gewöhnt. Ich werde sehr oft auf mein Alter angesprochen. Also ich werde wirklich extrem oft mit mir gesagt, so huch, Sie sind ja jung oder huch, wie kann das denn sein, Mitte 20? Also so teilweise einfach auch sehr ernst gemeint, teilweise aber dadurch auch so ein bisschen austestend, wie weit können wir gehen? Und irgendwann habe ich mir angewöhnt und das war einfach nicht geplant, dass ich dann gesagt habe, ja, das ist das Botox, das hilft ganz gut. Und das ist halt einfach ein bisschen schwierig, jetzt auch gerade mit dem internationalen Umfeld. Ironie ist halt nicht bei allen. Ne? Ja. Solche Sprüche muss man dann schon gut erklären. Ja, aber so handelt man einfach manchmal auch Situationen mit Ironie und kann da ganz gut sich rauswinden. Man muss nur immer darauf achten, und das ist mein großer Tipp an alle, die jetzt zuhören, das dann auch als Ironie kenntlich zu machen, weil das Pokerface danach, dann denken manchmal Leute wirklich, dass ich das ernst meine.
Ja,
klar, nicht so ist, ja. Und ich glaube, so wächst man da halt rein. Und wenn man, je mehr Gespräche man führt und je öfter man auch auf Bühnen steht, desto besser kennt man ja auch sich, seine Präsenz, seine Wohlfühlatmosphäre, um im Gespräch auch zu agieren. Also wie kannst du eigentlich auf welche Dinge wie eingehen und wie kannst du auch ein Gespräch dahin steuern? Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Weg. Viel mit Humor. Und einfach durch Situationen wachsen und lernen.
Finde ich absolut, finde ich ganz wertvolle Tipps. Du hast eben zwei Dinge angesprochen, die mich zu meinen nächsten zwei Fragen bringen. Einmal das Politische und dann auch nochmal das auf Bühnen stehen. Ich habe immer wieder Leute bei mir im Coaching auch, die sagen, hey, wenn ich im Unternehmenskontext präsentiere, dann geht meine Präsentation, bevor sie quasi auf die Bühne kommt, da sind 5 Leute dran beteiligt und jeder hat irgendwie eine Meinung, ne? Und dann kommt das noch rein und das mit rein. Und so ein bisschen die Frage, wie schafft man da seinen Weg, die firmeninterne Politik zu beachten? Und aber auch seinen eigenen Stil, seine eigene Linie, ne? Vielleicht hat man manchmal auch ein bisschen einen eigenen Take und man hat vielleicht auch das Gefühl, das ist jetzt ein bisschen revolutionär, es würde der Company aber gut tun und das ist auch das, für das ich stehe. Das ist jetzt aber nicht ganz 100% der Hauptweg, den mir so die anderen erzählt haben. Hast du damit schon Erfahrung gesammelt und hast du da Tipps, wie man da so seinen Weg findet?
Ja, das ist ein Klassiker. Also ich glaube, die größte Herausforderung ist es, eine Politik zu verstehen. Also wirklich, wie ist das Schachbrett aufgestellt? Wer hat eigentlich was zu sagen? Wer sind die Hidden Champions in einem Raum, die man gar nicht auf Anhieb erkennt? Und wer hat überhaupt insgeheim alle Fäden in der Hand? Das ist eine große Kunst, eine sehr große Kunst, das wirklich zu durchschauen. Und ich glaube, das braucht viel Zeit. Und sobald man ein bisschen was rausgefunden hat, wie es läuft, kann man darauf natürlich dann auch aufsetzen und dazu agieren. Tipp Nummer 1, wenn man das nicht hat und keine Ahnung hat, wie der Hase läuft, dann würde ich auf gar keinen Fall einen eigenen Touch mit reinbringen, sondern einfach genauso das hier play the game, so wie es von dir erwartet wird und nicht in Risiko gehen, weil die Politik in Unternehmen, die darf man nicht unterschätzen, da muss man wirklich ein gutes Gefühl für haben. Wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe mir vielleicht auch ein gewisses Standing erarbeitet und weiß auch ganz gut, wie welche Fürsprecher ich an welchen Stellen wie adressieren kann, dann ist natürlich der klassische Tipp, den ich geben würde, immer im Vorfeld, die dann anzurufen und zu sagen, übrigens, nachher in der Präsentation werde ich vielleicht mal einen Vorschlag in die und die Richtung machen, damit man sich vorher schon jemanden auf seine Seite zieht als Fürsprecher. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil man sich dann ja vorher quasi bewirbt bei anderen, ist aber nicht zu unterschätzen, wenn man vor allem auch in einem größeren Setting vielleicht auch mit Mitgliedern des Vorstands oder so zusammen ist, um die dann davon zu überzeugen. Da ist es meine Vorschlag einfach immer so mal ein bisschen zu sounden. Ich habe eine bestimmte Idee, vielleicht droppe ich das, was ist deine Einschätzung und dann wäre es cool, wenn du mich unterstützt. Wenn man das Gefühl hat, okay, es ist eine Runde, da habe ich jetzt zwar mein Slide-Deck nochmal überarbeitet bekommen, jeder hat nochmal gesagt, was ich machen kann und ich fühle mich aber sehr wohl in dieser Runde und ich glaube auch, dass die offen sind für Ideen, dann würde ich es einfach raushauen. Also dann würde ich einfach vorschlagen und dann am Ende sagen, auch übrigens noch eine weitere Idee, die ich jetzt hier noch nicht auf die Folie gebracht habe, die ist mir im Laufe des heutigen Tages gekommen. Vielleicht können wir das auch nochmal adressieren. Das bereite ich auch gerne nochmal fürs nächste Mal vor. Und dann hat man den Stein schon mal nicht ins Rollen gebracht, aber ich würde sagen, so ein
bisschen. So ein Seed geplantet.
Genau.
Samen gepflanzt.
Genau. Ja. Aber es ist, aber ich würde immer eher vorsichtig sein als zu forsch. Denn da kann man leider sich sehr schnell die Finger verbrennen. Und die Politik, also wirklich das Schachbrett, wirklich zu verstehen, wer wo steht, das ist eine Kunst und das würde ich nicht unterschätzen.
Das finde ich super spannend, dass du das sagst und es erinnert mich auch an diese Frage nach den Presseterminen. Ne? Weil ich habe Leute und vor allem auch CEOs, also Leute, die im Unternehmen, Unternehmenssprecherinnen, die da vor der Presse stehen, aber auch Startups, wo du als CEO auch gleichzeitig Unternehmenskommunikationsexpertin bist. Und die sind ja hoffentlich häufig auch mal so ein bisschen kniffliger. Was hast du da für Tipps? Was auch speziell zu dieses Thema Pressetermine, die sind ja auch immer wieder mal, ne, wenn man dafür eine Company in den Medien steht, ist ja auch immer politisch.
Ja, also ich glaube, wichtig ist es immer, sich im Kopf zu behalten, dass man nicht sich selber vertritt, sondern die Firma. Also dass man zwar als Gesichter mit der Firma verbunden wird, aber dass man die Firma vor allem vertritt. Also ich würde da vorsichtig sein mit persönlichen Statements, sondern wirklich den Fokus komplett auf die Firma liegen, auf den Zweck, der da gerade beworben wird und so wenig möglich auf die so sehe ich das eben, gehen. Wichtig ist auch immer, finde ich, sich abzustimmen mit der Unternehmenskommunikation oder wie auch immer die unterschiedlichen Bereiche da heißen, dass man da jetzt nicht auf die Nase fliegt, weil das vielleicht gegen die Kommunikationsstrategie fährt. Also viele sind ja auch, werden ja auch angesprochen, jetzt auch gerade junge Führungskräfte werden oft angesprochen, kriege ich mit, um einfach auch Interviews zu geben, wie sie es geschafft haben, in diese Funktion zu kommen, auch vor allem Frauen natürlich, weil natürlich in Deutschland alle danach sich ausgezehrt fühlen, mit jungen Frauen zu sprechen, die es halt auch schaffen. Da wäre ich immer vorsichtig und würde ich immer fragen, intern abklären, ob das in die Strategie passt, ob man sich als, ja, wie sagt man, als Experte so positionieren soll für die Firma und wie das ankommt, vor allem halt auch, um intern nicht so viel Wirbel Sand aufzuwirbeln, so rum. Und wenn man ein schriftliches Interview macht, dass dann natürlich immer vorher sich absichern, dass es dann auch danach nochmal zum Gegencheck-up vorgelegt wird, damit man gucken kann, was da überhaupt geschrieben wird und ob man damit zufrieden ist. Also ein gewisses kleines Vetorecht sich noch erbeten. Aber ja, also ich wäre da immer ein bisschen vorsichtiger mit den Statements als nachsichtig.
Ja, es erinnert mich, ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit, war ich ja auch noch verstärkt auf der Bühne als Moderatorin und ich habe eine dreitägige Konferenz, war das 2017, glaube ich, moderiert in Gießen. Und einer der Sponsoren, die hatten einen Vertreter geschickt, der saß mit auf dem Panel. Und das war so spannend, weil die brauchten, es war ein US-amerikanischer Konzern, und die wollten alle Fragen vorher haben. Und die haben diesem armen Menschen auf der Bühne alles gescriptet. Also der hatte wirklich das Skript, welches Wörter, wie er auf diese Fragen antworten darf. Ja, also da war nichts Freies. Also der hat es wirklich... Der hat es mitgebracht und quasi fast abgelesen. Ne? Und das war fast so hochsicherheitstraktmäßig irgendwie. Also das war echt interessant. Von daher, das, was du jetzt sagst, ne, je nachdem, was das auch ist, war eine ganz große Company natürlich, aber da war nichts dem Zufall überlassen. Ich glaube, wenn der sein eigenes Ding gemacht hätte, das wäre nicht gut angekommen.
Genau. Da ist auch wirklich jede Formulierung, kenne ich auch, jede Formulierung durchdacht. Das ist auswendig gelernt. Aber das ist die sichere Route, ne? Also ich kann das schon auch verstehen, gerade von großen Geschichten, ja.
Jetzt haben wir natürlich manchmal die Situation, wenn wir auf der Bühne stehen und präsentieren, dass wir die Fragen nicht vorher vom Publikum bekommen, sondern dass sie dann auch spontan kommen. Und das ist oft so eine Sorge von den Leuten, die auch bei mir ins Coaching kommen, dass sie sagen, hey Barbara, ich habe dann so eine Mega-Präsentation und dann komme ich ins Schwimmen, weil ich nicht auf die Fragen vorbereitet bin und dass sie so eine große Sorge haben. Und was ich so als Tipps immer gebe, ist, dass ich sage, hey, du kannst, wenn eine Frage kommt und du im ersten Moment nicht weißt, wie du darauf reagierst, du kannst immer noch mal eine Rückfrage stellen, eine Klärungsfrage. In dem Moment kaufst du dir ein bisschen Zeit, kannst ein bisschen drüber nachdenken, kannst mal durchatmen und die Person gibt dir auch ein bisschen mehr Daten. Vielleicht denkst du, du hast die Frage richtig verstanden und merkst dann aber, ach so, es geht in eine andere Richtung und dann fällt dir was ein. Ne? Also das ist so ein Tipp, den ich gebe. Und ein anderer Tipp ist auch, auch da kann man natürlich eine Frage nehmen und überleiten, ne? Dass man so ein bisschen sagt, oh, das ist ja super spannend, erinnert mich an X und dann so ein bisschen was anderes nochmal platzieren und erzählen. Und was ich auch super finde, auch als Win-Win, wenn du was nicht weißt, nutze es für dich als Mehrwert und sag, hey, super spannende Frage, würde mich da gern mit Ihnen nochmal austauschen, lass uns bei LinkedIn connecten und dann machen wir einen Call nächste Woche. Ne? Also, dass man quasi das total positiv damit umgeht und dass man auch sagt, wenn man in dem Moment was nicht weiß. Hast du noch einen anderen Tipp? Irgendwas, was du so aus deiner Erfahrung noch mitgeben kannst zum Thema Q&As?
Ja, ich finde deine Tipps echt schon super. Also könnte ich nur so unterschreiben. Und ich weiß das von mir selber noch, als ich in der Uni zum Beispiel war, wissenschaftliche Publikationen oder auch empirische Studien auf großen Kongressen präsentieren musste. Da hatte ich beim Anfang, bei meinem allerersten Mal, ich weiß das noch, Universität Bielefeld, größter Hörsaal, und ich mit meinem kleinen fünfmonatigen Dasein als wissenschaftliche Mitarbeiterin, die da ihren kleinen ersten Vortrag von einem Full House halten musste. Wow. Und das ist eine andere Nummer, wenn man weiß, das sind Professoren und Doktoranden und Postdocs, die halt alle wirklich ganz schön viel IQ haben. Und die auch nach 12 Minuten Vortrag sicherlich Fragen stellen werden. Und ich hatte wirklich die schlimmste Angst. Ich habe die Nacht davor nicht geschlafen Und es war wirklich ganz, ganz schrecklich für mich, einfach nur, weil ich so Angst hatte, was für Fragen kommen. Weil man will sich nicht blamieren und man ist ja noch nicht so lange drin und da ist so viel Wissen im Raum und dann werden die ja sofort merken, dass man sich blamiert. Und ich glaube, das ist auch das beste Beispiel von einem Mindset, das nicht funktioniert. Weil man hat ja Angst davor, weil man sich blamieren könnte, dass eine Frage kommt, die man nicht beantworten kann. Aber ich glaube, wenn man einen Vortrag hält und den auch wirklich gut ausgearbeitet hat, dann ist man ja schon Experte in seiner Sache. Und wenn dann die eine ganz spezifische Frage kommt, die man halt wirklich gar nicht beantworten kann, das passiert. Und es ist überhaupt nicht schlimm und es tut nicht weh. Und dann sagt man das genauso, wie du es gerade gesagt hast. Vielen Dank. Super Impuls. Noch nie drüber nachgedacht. Komme ich auf sie zurück. Finde ich ganz klasse, dass sie das hier ansprechen. Aber diese Angst vor den Fragen, dass man die versucht, sich einfach zu nehmen, sondern eher so in Freude umzuwandeln. Also ich habe dann so viele unterschiedliche Vorträge gehalten im Rahmen meiner wissenschaftlichen Karriere, dass ich am Ende immer fast ein bisschen beleidigt war, wenn gar keine Frage kam. Weil ich dachte, die haben mir gar nicht zugehört. Und dann wurde immer so quasi gerated nach der Konferenz, wenn da alle Doktoranden oder Postdocs ihre Vorträge gehalten haben. Und wie viele Fragen hattest du? Und dann war das ein guter Qualitätsindikator, wenn viele Fragen kamen, weil die Leute haben ja zugehört.
Ja.
Und da war eine rege Diskussion in einem Thema, wurde sich sehr daran interessiert scheinbar. Und das ist eine Frage des Mindsets und das würde ich auch dann noch ergänzen wollen, zusätzlich zu den Reaktionen, sondern es ist eigentlich was Positives, weil die Leute haben Interesse dran und das ist nicht, geht nicht um, ich stelle mich jetzt bloß, weil ich etwas nicht weiß, sondern es ist eher so Interesse an einem wirklich
ehrlichen
Austausch. Ja, genau.
Ja. Und das ist toll, dass du das immer so hervorhebst, denn ich sage immer, Leute, macht keinen Frontalvortrag, geht in den Dialog und Q&A ist eigentlich so das Ultimum von Dialog, ne? Also, voll schön, finde ich super. Ja. Ein letztes Thema habe ich noch mitgebracht. Ich habe das emotionalste Thema für den Schluss aufgehoben. Ich habe eine Klientin, die kam zu mir und die hat, ist total selbstbewusst, ne? Und die ist Anfängerin so auf dem Junior-Level und hält schon Präsentationen vom Vorstand und hat da gute Ideen und so. Und sie hat gesagt, Barbara, mir ist letztens was passiert. Ich war, ne, wir haben angefangen und dann ist der eine, Karl, kam 10 Minuten zu spät, ne, kam dann da rein, hat sich aufgebläht, hat angefangen, eine Story zu erzählen. Ich war mitten in der Präsentation, dann setzt er sich hin, macht erstmal, irgendwie ist laut, stellt da seine Sachen auf den Tisch, legt sich nach hinten, macht die Arme, verschränkt die nach oben und guckt mich an und sagt dann sowas wie, ja, Mädchen, kannst weitermachen, ja, ich bin jetzt bereit. So eine komplette Mansplaining, Manspreading, irgendwie von oben herab hier kleine und so weiter und so fort. Ne? Und ich habe also da kam irgendwie alles zusammen, ne? Und ich habe das so in Variationen, dass ich das immer wieder höre. Ne? Viele sagen, sie sind im Business, aber es ist so männerdominiert und die haben manchmal das Gefühl, sie sind gar nicht in so einem Meeting richtig vertreten. Ne? Also der Klassiker, du sagst im Meeting was, 5 Stunden später kommt es von jemand anders und der verkauft deine Idee als seine und alle reagieren darauf, als hätten sie es noch nicht gehört, wo du echt denkst, irgendwie falsche Welt. Wir haben ein Event zusammen und da werden wir nochmal stärker genau auf dieses Thema eingehen. Ich würde trotzdem gerne von dir wissen, Friederike, kennst du es auch und hast du vielleicht schon mal so einen ersten Tipp?
Oh ja, ich muss sogar sagen, ich kenne es so sehr, dass ich angefangen habe, darüber ein Buch zu schreiben. Ich bin noch nicht, jetzt, dass ich es zu Ende geschrieben habe, aber mir fehlte als junge Führungskraft so ein Buch, wo genau erklärt wird, wie dieses Powerposing funktioniert und wie diese hierarchische Kommunikation unter Männern funktioniert. Das habe ich mir gewünscht und weil ich das nicht kannte, habe ich mir irgendwann mal überlegt, das selber zu schreiben und dieses zu spät kommen, dieses sich aufplustern, dieses sich in die Ideen von den anderen krallen und unverschämterweise sich dahin zu stellen und zu sagen, das habe ich jemand ausgearbeitet, kenne ich alles erlebt, mit großen Entsetzen danach immer kopfschüttelnd da gesessen und ich habe wirklich händeringend danach gesucht, irgendwie Guidance zu kriegen, wie man damit umgehen kann und habe es mir dann irgendwie versucht, selber natürlich damit zurechtzukommen. habe dann auch entschieden, mich beispielsweise mehr im Business zu vernetzen mit erfolgreichen Frauen und mit denen einfach den Austausch zu haben. Ganz oft ist es Frauen, die eine lange Stehzeit in einer großen Führungsrolle haben, gar nicht mehr so bewusst, weil die sich komplett an dieses Theater gewöhnt haben. Und da hilft es einfach, sich auch mit Jüngeren zu vernetzen, die vielleicht schon Step über einem sind, um da ein bisschen in Austausch zu kommen. Und dann merkt man, okay, die haben alle die gleichen Probleme. Also auch deine Klientin, das ist der Klassiker und damit muss man umgehen können. Und wie ich damit umgehe, ist, also mir passiert das jetzt eigentlich nicht mehr. Man weiß ja mittlerweile ungefähr, wie so die Kommunikation zwischen Alpha-Männchen funktioniert. Es gibt immer Alpha 1 und man sollte sich immer an Alpha 1 halten und der Rest ist eigentlich relativ egal. Und das ist ein Tipp, den ich von Friederike Probert, der Gründerin von Mission Female, habe, die ersten 20 Minuten in einem Meeting sollte man alles andere machen als reden. Also alles andere, Einkaufsliste schreiben, sagt sie immer, oder E-Mails angucken oder, weil in den ersten 20 Minuten geht es nur darum, unter Männern die Hierarchie zu klären und zu powerposen ohne Ende. Und nach ungefähr 20 Minuten kann man dann anfangen, wirklich auch mal zur Sache zu kommen. Und das ist etwas, das ist ein Learning. Das geht vielen Frauen und ich glaube vielen sehr ehrgeizigen Frauen nicht so leicht von der Hand, weil wir alle so daran gewöhnt sind, so overachieving zu sein. Wir wollen immer sofort super vorbereitet sein. Wir wollen die besten Ideen haben. Wir haben immer Slides vorbereitet. Ich bin da nicht anders. Also ja, kenne ich alles. Das wird auch leider deine Klientin beispielsweise noch in ihrem ganzen beruflichen Leben wahrscheinlich begegnen. Man lernt dann nur mit ein bisschen charmanter umzugehen. Also es wird einen nicht mehr so schwer beschäftigen wie am Anfang, weil man einfach irgendwann das ein bisschen mehr durchschaut hat, das Spiel. Aber dieses, also alleine finde ich diese Macht der Zeit, wenn Leute wirklich zu spät kommen und dann das Meeting an sich reißen. Das hat mich schon sehr oft richtig in den Wahnsinn getrieben, nicht nur, weil ich typisch Deutsch und Pünktlichkeit so wertschätze, sondern weil ich das einfach auch unhöflich finde. Aber das ist einfach Powerplay und das muss man durchschauen. Das ist auch das, was du am Anfang meintest, wenn dir jemand einen Spruch an den Kopf knallt, das machen die ja jetzt nicht im Zweifel, weil sie was persönlich gegen dich haben, sondern es ist Powerplay. Und das muss man durchschauen und das muss man einschätzen wissen, sonst macht man sich selber im Zweifel daran kaputt, weil man sich da wirklich reinsteigern kann. Mhm. Und das ist es nicht wert. Es ist ja auch nur ein Job. Egal welcher Job es ist, es ist nur ein Job.
Mhm. Mhm. Ja, wow. Gerade das mit diesen 20 Minuten am Anfang, das war für mich jetzt auch nochmal eine ganz neue Perspektive. Liebe Friederike, du bist eins meiner Role Models. Du bist hier unser Role Model im Redefreude-Podcast, auf den Redefreude-Events. Ich bin sicher, du hast auch Role Models. Wen würdest du uns empfehlen als Role Model? Mit wem sollten wir uns vielleicht auf LinkedIn noch connecten?
Ja, einer meiner größten Role Models ist natürlich Janina Kugel. Also gerade jetzt, also natürlich, ich bin Personalerin und da habe ich natürlich ein großes Interesse an wirklich Vorbildern im Personalbereich, die ich da auch wirklich als fachliche Pioniere wahrnehme. Mhm. Und das ist für mich Janina Kugel und auch ihr Buch, was sie neulich veröffentlicht hat, das kann ich wirklich jedem ans Herz legen und auch jeden, der nicht Personal macht, weil sie da wirklich sehr, sehr intime Einblicke auch gibt und sehr vorwärtsgerichtete Ideen auch teilt, die mich zum Beispiel jetzt in meinem täglichen Handeln auch immer noch begleiten, obwohl ich das Buch schon vor ein paar Monaten gelesen habe. Und das würde ich auf jeden Fall sagen, dass sie eines meiner Role Models ist. Und dann liebe ich den Podcast von Simone Menne, die Boss. Das ist, also ich finde, Simone Menne ist eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit. Und ich habe diesen Podcast, sie war ja früher CFO von Lufthansa zum Beispiel, ist jetzt Multi-Aufsichtsrätin. Und ich habe ihren Podcast schon sehr vielen Jungführungskräften empfohlen, weil ich finde, dass sie es schafft, Macht attraktiver für das weibliche Geschlecht zu machen, weil wir Frauen immer Macht sehr negativ sehen und denken, ach, wir wollen ja jetzt nicht mächtig sein. Aber ich finde, Simone Menne findet genau die richtigen Worte, um zu zeigen, Macht ist nichts Schlechtes, sondern man sollte sich auch trauen, nach der Macht zu greifen. Und das ist ein sehr, sehr starker Impuls gewesen und hat mir jetzt auch schon, habe ich jetzt schon vielen Rückmeldungen bekommen, denen ich das empfohlen habe, dass das tatsächlich den geholfen hat, auch zu verstehen, dass es auch wirklich wichtig und richtig ist, den nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Die beiden würde ich jetzt einfach mal nennen.
Wow, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, also wir nehmen auf jeden Fall einen Podcast mit, wir nehmen ein Buch mit, wir wollen natürlich dein Buch lesen. Wann kommt denn das?
Oh, das ist echt, ich glaube, 90 Seiten gibt es schon. Habe es schon lange nicht mehr gelesen, aber ich hatte mal so eine Phase. Oh. Wenn man das braucht, dann darf man schreibt sich selbst. Also irgendwann vielleicht.
Okay. Also dann müssen wir unbedingt nochmal einen Podcast machen. Also ich bin wieder geflasht, ich bin begeistert und ich freue mich, liebe Friederike, dass wir dich auch in Kürze wieder haben können. Und zwar noch mehr live, nicht nur Audio, sondern auch zum Sehen und vor allen Dingen interaktiv zum Mitmachen. Ja. Denn du bist so grandios und hast ja gesagt, du kommst wieder auf die digitale, auf die virtuelle Redefreude-Bühne zum nächsten Redefreude-Event am 27.10. Und ja, also es geht um genau die Themen heute. Es geht um Schlagfertigkeit, es geht um Umgang mit Q&As, mit Mansplaining und all diesen super spannenden Themen, ganz exklusiv. Wir werden uns auch ein paar Strategien anschauen. Es ist ja immer so ganz besonders, die Events werden nicht aufgezeichnet. Also alles, was da stattfindet, ist live und exklusiv für die Leute, die dabei sind. Also melde dich an, sei unbedingt dabei, hol dir mehr von Friederike und natürlich gebe ich auch alle meine Tipps und Strategien. Bevor ich zum Abschluss komme, liebe Friederike, von Herzen Dankeschön. Danke, dass du so bist, wie du bist. Das ist einfach mega. Und danke für deine Zeit und deine Tipps und dein Herz und vor allen Dingen auch deinen Kopf und deine Erfahrungen und all das, was du heute wieder mit uns geteilt hast. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Wunderschön. Und du am anderen Ende, die und der uns hier gerade beim Redefreude-Podcast zuhörst. Ich hoffe, dass du genauso inspiriert und begeistert bist wie ich. Vielleicht hast du dir auch einige Notizen gemacht, Dinge, die du schon heute mitnimmst. Ich hoffe, dass wir uns am 27.10. sehen. Alle Tipps in der Kugels Buch, der Podcast, alles, was du gehört hast, verlinken wir dir auf jeden Fall in den Shownotes, zusammen mit der Anmeldung fürs Redefreude-Event. Und ich hoffe, dass du dabei bist und ich hoffe noch mehr, dass du dir Inspiration und Mut hier aus den Tipps heute Abend von Friederike mitnimmst, dass du das mit auf deine Bühnen in deine Kommunikationssituation trägst. Denn, wie ich immer am Ende jeder Redefreude-Podcast-Folge sage, es gibt niemanden auf der ganzen Welt, der mit deinem Thema, mit deiner Message rausgehen kann wie du. Es gibt niemanden, der genau deine Kombination aus Erfahrung, Wissen und deine Persönlichkeit hat. Und das zusammen ergibt dieses wunderbare Geschenk. Von daher, bitte trau dich, sei mutig, sei schlagfertig und geh auf deine Bühne. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du sie mit deinem Netzwerk teilst. Wenn du Feedback für mich hast, schicke es mir an contact@barbarabosch.com. Hör bei der nächsten Folge wieder rein und frag dich in der Zwischenzeit, welchen einen mutigen Schritt du gehen kannst, der dir mehr Sichtbarkeit als Speakerin für deine Botschaft gibt. Bleib mutig, bleib empathisch, bleib empowered.